Hannah Arendt. Die Freiheit, frei zu sein. Die Idee der Freiheit scheint so grenzenlos weit wie das Meer. Denn jeder versteht etwas anderes darunter. Immer wieder wird das Konzept von Freiheit daher von verschiedensten politischen Gruppierungen beansprucht oder gar instrumentalisiert. Doch was genau ist eigentlich Freiheit? Wie kann man sie definieren? Und vor allem, wie wird man eigentlich frei? Freiheit scheint auch ein integraler Bestandteil von Revolutionen zu sein. Zu Beginn der 2010er Jahre stürzten gleich mehrere arabische Revolutionen jahrzehntelange Herrscher von ihrem metaphorischen oder auch realen Thron. Doch gelangten die Bürger dieser Staaten dadurch auch an die erhoffte Freiheit? Ein grundlegendes Verständnis der Konzepte Freiheit und Revolution ist heute jedenfalls mindestens genauso relevant wie in den 60er Jahren, als Hannah Arendt diesen Essay schrieb. Die folgenden Blinks verfolgen Hannah Arendts Versuch, die Fragen um Freiheit und Revolution zu beantworten und die Ideen beider Konzepte auf den Punkt zu bringen. Blink Nummer 1: Kriege und Revolutionen sind eng miteinander verwandt. Wann hast du das letzte Mal die Nachrichten eingeschaltet und darin nichts von einem Krieg gehört? Nun, es kommt vor, aber ist doch eher selten, oder? Und ist dir auch schon mal aufgefallen, dass wann immer die Rede von einer Revolution ist, der Krieg nicht weit zu sein scheint? Ein Krieg zwischen zwei oder mehreren Staaten zieht nämlich sehr häufig eine Revolution im unterlegenen Staat nach sich. Dies bedeutet, dass in diesem nicht einfach nur die Regierung wechselt, sondern es zu einer kompletten Veränderung der Regierungsform, also einer Revolution, kommt. Genauso gut können Revolutionen aber auch der Auslöser für einen Krieg sein. So mussten die frisch gegründeten Vereinigten Staaten von Amerika nach der Amerikanischen Revolution im Jahr 1776 mit den britischen Kolonialmächten um ihre Unabhängigkeit kämpfen. Und nachdem die Französische Revolution gescheitert war, zog Frankreich unter Napoleon gleich gegen mehrere europäische Großmächte in den Krieg. Um die Konzepte von Krieg und Revolution besser zu verstehen, nähert man sich ihnen am besten auch von der begrifflichen Seite. Die Bedeutung des Wortes Revolution wandelte sich im Gegensatz zum Begriff Krieg nämlich über die Jahrhunderte maßgeblich. Kriege gibt es seit Beginn der dokumentierten Menschheitsgeschichte. Und sehr wahrscheinlich sogar noch länger. Die Bedeutung des Wortes hat sich seither nicht wesentlich geändert. Und das, obwohl moderne Kriege aufgrund technologischer Fortschritte vollkommen anders geführt werden als vergangene. Der Begriff Revolution unterliegt im Gegensatz zum Krieg einem Bedeutungswandel. So fand sich der Begriff bis zum 18. Jahrhundert vor allem im astronomischen Vokabular wieder und wurde dort verwendet, um die Wiederkehr eines Planeten an seine ursprüngliche Position zu beschreiben. Im politischen Kontext wurde der Begriff eher selten benutzt. Und wenn, dann bedeutete er analog zu seinem astronomischen Sinn eine rückläufige Bewegung zu einem vorherigen gesellschaftlichen Zustand. Der ursprüngliche Begriff Revolution bezeichnete somit das, was wir heute unter der Restauration verstehen. Interessant ist in diesem Kontext, dass das ursprüngliche Ziel der französischen und amerikanischen Revolution gar keine Revolution im heutigen Sinne, sondern eigentlich eine klassische Restauration alter Rechte und Privilegien war. Als die Ereignisse nicht mehr aufzuhalten waren und die Entstehung neuer Regierungsformen unausweichlich wurde, versuchten die Revolutionäre, eigentlich die Restaurateure, sogar diesen Prozess zu stoppen. Paradoxerweise mündeten also sowohl in der amerikanischen als auch in der französischen Revolution die Versuche, alte Rechte und Privilegien zu sichern, in ihrem Gegenteil, einer echten Revolution. Blink Nummer 2: Die Revolutionen in den USA und in Frankreich basierten auf völlig unterschiedlichen Grundlagen. Im vorherigen Blink haben wir die amerikanische und die französische Revolution bereits erwähnt. Beide werden zu den sogenannten großen Revolutionen der Menschheitsgeschichte gezählt, obwohl sie aus sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Konstellationen entstanden. So sahen sich die späteren USA zur Mitte des 18. Jahrhunderts als eine Gesellschaft der freien und gleichen Bürger. Extreme Armut existierte kaum und im Vergleich zu Europa gab es nur eine kleine und dazu weniger wohlhabende Oberschicht. Thomas Jefferson, ein Gründungsvater der Vereinigten Staaten, meinte sogar, dass selbst der elendste Mensch in den USA besser dran sei als 19 der damals 20 Millionen Franzosen. Dieses US-amerikanische Selbstbild blendete jedoch einen wesentlichen Faktor der Realität aus: die Sklaverei. Die Die in den USA lebenden Sklaven, die Mitte des 18. Jahrhunderts etwa ein Fünftel der Gesamtbevölkerung ausmachten, schufen mit ihrer Arbeit nämlich erst die ökonomische Grundlage für den Wohlstand der weißen Bevölkerung. Relativer Wohlstand, mit dem man dann gegenüber der europäischen Konkurrenz prahlen konnte. Der hegemoniale Konsens über alle weißen Bevölkerungsteile der nordamerikanischen Kolonien hinweg war, dass die schwarze Bevölkerung nicht als Teil der Gesellschaft anzusehen sei. Ihre Unterdrückung hatte diesem Selbstverständnis nach nichts mit der Unterdrückung von Freiheit, also jener uramerikanischen Idee, zu tun. Das bedeutete, dass in Amerika für die Freiheit gekämpft wurde, ohne dass die Unfreiheit der Sklaven dazu in irgendeinem wahrgenommenen Widerspruch stand. Heute würde man dazu sagen, auf dem einen Auge blind. Im Gegensatz zu Frankreich, wo selbst die untersten Schichten als Teil der Bevölkerung angesehen wurden, gab es in den USA also nur deswegen keine Armut, weil die Sklaven völlig außerhalb der Gesellschaft standen. Dagegen gehörten in Frankreich selbst die Armen und Ärmsten ganz klar zur Gesellschaft. Schätzungen zufolge war der Anteil der äußerst armen, jedoch juristisch freien Personen in Frankreich ähnlich hoch wie der Anteil der versklavten Armen in den USA, also ca. ein Fünftel der Gesellschaft. Trotz ihrer Armut waren diese Menschen in Frankreich Teil der Gesellschaft und spielten später auch eine entscheidende Rolle in der Revolutionsbewegung. Diese Armen waren jedoch primär nicht an Freiheit, sondern vor allem an dem Ende ihrer existenziellen Not interessiert. Die Französische Revolution griff also auch grundlegend die ökonomischen Verhältnisse an. Sie versuchte für alle, auch die Ärmsten der Armen, die Freiheit, frei zu sein, zu erkämpfen. Und scheiterte gerade deswegen. Wieso? Das erfährst du im nächsten Blink. Blink Nummer 3. Freiheit ist ein komplizierter Begriff und in seiner Gänze kaum zu erreichen. Dass Freiheit für verschiedene Menschen unterschiedliche Bedeutungen hat, wird dir vielleicht schon mal aufgefallen sein. Sprich mal mit einem Politiker der FDP und dann mit einem der Linken. Beide werden Freiheit höchstwahrscheinlich sehr unterschiedlich auslegen. Freiheit ist ein schwieriger Begriff, gerade weil jeder etwas anderes darunter versteht. Am besten nähert man sich dem Begriff, indem man ihn geschichtlich analysiert. Freiheit besteht aus zwei aufeinander aufbauenden Aspekten, die nur zusammen eine vollständige Freiheit ergeben. Zunächst gibt es die Freiheit, frei von Not, Armut und Hunger zu sein. Die ökonomische Freiheit. Diese Freiheit ist seit jeher jedoch bloß einem eher kleinen Teil der oberen Gesellschaftsschichten vorbehalten. Doch gerade dieser Teil aus Königen, Fürsten oder Päpsten prägt unser Verständnis von Geschichte. So lernen wir im Geschichtsunterricht meist mehr über das Leben der Kaiser als über den Alltag der sogenannten einfachen Bürger. Der zweite Aspekt einer ganzheitlichen Freiheit ist die Freiheit von Furcht vor willkürlicher Herrschaft. Auch hier gab es in der Menschheitsgeschichte nur wenige Phasen, in denen diese Freiheit für einen Großteil der Bevölkerung gegeben war. Nur Menschen, die beide Seiten der Freiheit kennen, können eine Leidenschaft für die Freiheit entwickeln, für eine freie Gesellschaft kämpfen und somit zu freien Menschen werden. Schauen wir uns das am besten am Beispiel einer der großen Revolutionen an. Die Französische Revolution ist Sinnbild für die Befreiung von Furcht und Not. Denn obwohl sie letztendlich scheiterte, war sie dennoch ein praktischer Versuch, die Grundsätze von Freiheit und Gleichheit umzusetzen. In diesem Bestreben wurde sie zum Archetyp der Klassenkämpfe der folgenden Jahrhunderte. Die Französische Revolution scheiterte aber letztlich daran, dass sich die meisten Revolutionäre erstrangig um Brot für alle anstatt für gleiche Rechte für alle einsetzten. Dadurch blieb allerdings kaum Platz für eine generelle Umstrukturierung der Gesellschaft. Aus diesem Scheitern lässt sich daher auch eine wesentliche Lehre für den Freiheitskampf ziehen. Voraussetzung für die wahre und gänzliche Freiheit der Menschen ist demnach zunächst die Überwindung von Not und Armut. Solange Menschen also unfrei durch ihre Not sind, wird in einer Revolution die Überwindung der Armut stets Vorrang haben. Daher musste die Französische Revolution scheitern. Blink Nummer 4. Dank der großen Revolution wurde aus einer Freiheit vor Unterdrückung eine Freiheit zur Beteiligung. Echte Freiheit scheint also wie eine Medaille zwei Seiten zu haben und geschichtlich gesehen auch noch ein sehr rares Gut zu sein. Was wir heute unter Freiheit verstehen, ist jedoch keineswegs einfach so gegeben, sondern auch durch die großen Revolutionen bestimmt worden. So beriefen sich die Akteure zu Beginn der großen Revolutionen noch auf den Sinnspruch Wiederherstellung der Freiheit mit Gottes Segen, der Leitsatz der englischen Revolution aus dem 17. Jahrhundert. Unter dieser Freiheit verstand man aber lediglich die Rechte der Bürger gegenüber dem Staat. Es stellte also letztendlich eine Freiheit vor willkürlicher Unterdrückung durch einen Staat dar. Paradoxerweise sollte diese Freiheit vor dem Staat durch die Verfassung des Staates selbst garantiert werden. Diese Freiheit bezeichnet man daher heute als negative Freiheit, die Freiheit vor Unterdrückung. Eine andere Art der Freiheit ist die Freiheit aller, sich an öffentlichen Angelegenheiten, zum Beispiel der Wahl einer Regierung, beteiligen zu können. Hierbei handelt es sich jedoch nicht wie bei der negativen Freiheit um Bürgerrechte, sondern um Menschenrechte. Diese Freiheit zur Partizipation bekommt jeder Mensch in die Wiege gelegt. Sie wird auch positive Freiheit genannt. Befreiung, ein weiterer Freiheitsbegriff, kann man als einen Akt sehen, um sich von fremder Unterdrückung zu lösen. Sie ist Grundlage für Bürgerrechte im Staat. Befreiung kann man somit als die Grundlage der negativen Freiheit ansehen. Das heißt aber nicht, dass die Befreiung auch automatisch eine Gesellschaft der positiven Freiheit hervorbringt. Dies lässt sich leicht am Beispiel der Monarchie zeigen. Die schlichte Befreiung ist nämlich auch in einer Monarchie denkbar, zum Beispiel in einer solchen, in der der Monarch durch rechtliche Vereinbarungen an einer willkürlichen Herrschaft gehindert wird und die Rechte seiner Bürger respektiert. Der Wesenskern der Freiheit aber ist die positive Freiheit aller, sich an der öffentlichen Sache zu beteiligen und ein politisches Leben zu führen. Dies ist in einer rechtmäßigen Monarchie noch nicht gegeben. Ein Despot lässt demnach gar keine Freiheit zu. In einer rechtlich gesicherten Monarchie verfügen Menschen zumindest über negative Freiheit. Doch erst in einer Republik ist sowohl die positive als auch die negative Freiheit gewährleistet. Blink Nummer 5. Eine Revolution ist erst möglich, wenn die politische Autorität eines Staates bereits geschwächt ist. Vielleicht kennst du den Klang der großen Namen, die mit den bedeutenden Revolutionen verbunden sind. Thomas Paine, Montesquieu, Oliver Cromwell. Aber waren es nicht eigentlich die Massen auf den Straßen, die die Revolution wirklich ins Rollen brachten? Es mag zunächst kontraintuitiv klingen, aber es scheint so, als ob eben nicht die Unterdrückten und Ärmsten selbst die Revolution anstießen, sondern die Menschen, die politisch und ökonomisch bereits frei waren. Denn erst durch ihre Freiheit kann der Mensch eine Leidenschaft für die Freiheit anderer entwickeln. Eine Revolution wird demnach nicht von unten losgetreten. Ebenso wenig sind Revolutionen jemals das Ergebnis von Verschwörungen, Geheimgesellschaften oder offen revolutionären Parteien gewesen. Stattdessen findet man den Kern einer Revolution vielmehr im individuellen Streben der Menschen nach Größe. Denn jeder möchte von seinen Mitmenschen anerkannt, geliebt und erinnert werden. Dieses Streben kann sich jedoch erst entwickeln, wenn es nicht mehr von materieller Not oder existenzieller Furcht vor Unterdrückung geplagt ist. Aus eben diesem Grund waren diejenigen, die in Frankreich und den Vereinigten Staaten die Revolutionsbewegung voranbrachten, auch ökonomisch und politisch freie Menschen, die besagte Leidenschaft für die Freiheit bereits entwickelt hatten. Diese Erklärung, die den Ursprung revolutionären Handelns in Einzelpersonen findet, ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn sie beantwortet noch nicht, wann Revolutionen überhaupt möglich werden. Hier lässt sich deutlich sagen, solange die Streitkräfte noch der Obrigkeit gehorchen und die Autorität eines Staates intakt ist, kommt es kaum zu einer Revolution. Revolutionen sind erst möglich, wenn sich die politische Autorität eines Regimes über längere Zeit auflöst. Revolutionen sind somit nicht Ursache, sondern Folge des Verfalls politischer Autorität. Was natürlich nicht heißt, dass sie notwendigerweise dem Zerfall einer Autorität folgen, sie werden dann lediglich möglich. Dementsprechend wird die politische Macht von den Revolutionären auch nicht übernommen, sondern, um es mit einer Metapher zu verbildlichen, von der Straße aufgelesen. Dies ist zudem eine zentrale Erklärung dafür, dass der Beginn einer Revolution, der Sturz der alten Machthaber, so viel einfacher ist als der Aufbau einer neuen Gesellschaft. Blink Nummer 6. Der Imperialismus machte viele Revolutionen erst möglich und prägte so unser Selbstverständnis als Menschen. Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der Revolution. Ob nun sozialistische, anarchistische oder antikoloniale Revolution, es ging richtig rund. Aber wie kam es überhaupt zu diesen ganzen Systemstürzen? Eine Erklärung ist, dass das in den Jahrhunderten zuvor sehr erfolgreiche Modell des Imperialismus selbst den Boden für diese Umbrüche schuf. Denn viele antikoloniale Revolutionsbewegungen des 20. Jahrhunderts zeichnen sich dadurch aus, dass sie nach einem starken eigenen Nationalstaat strebten. Und Vorbild für diesen starken Nationalstaat waren die Imperialmächte. Der Imperialismus exportierte die Idee eines starken Nationalstaates selbst überall hin, indem er viele Staaten der Welt kolonisierte. Paradoxerweise schaffte er so die Grundlage seiner eigenen revolutionären Abschaffung, da mit dem erstarkenden Nationalbewusstsein der kolonisierten Bevölkerung auch der organisierte Widerstand gegen die fremden Unterdrücker wuchs. Die Folge? Nationalistische Befreiungskriege und Revolutionen. Obwohl das Selbstbild revolutionärer Länder wie Algerien, Korea oder Vietnam dezidiert anti-westlich waren, standen die Revolutionen dennoch unweigerlich unter dem Vorzeichen der großen Revolutionen des Westens. Ein weiterer Aspekt, weshalb Revolutionen so erfolgreich sind, ist, dass sie für die meisten Menschen ein einschneidendes Ereignis darstellen, das sie niemals wieder vergessen. Wenn sich ein vormals kolonisiertes und unterdrücktes Volk durch eine Revolution befreien kann, verändert dies eine ganze Generation von Menschen. Entscheidend scheint dabei aber weniger die Befreiung aus der Not zu sein, also die Beseitigung der Armut, sondern die Befreiung von der Unausweichlichkeit des eigenen Elends. Das Erlebnis, dass die eigene Situation nicht unausweichlich, sondern Gegenstand einer offenen Debatte ist, an der man sich aktiv beteiligen kann, verändert Menschen für immer. Immanuel Kant fasste dieses Merkmal der Revolution wie folgt zusammen: Ein solches Phänomen in der Menschheitsgeschichte vergisst sich nicht mehr. Da viele Revolutionen letztlich aber nur in einer neuen Tyrannei enden, müssen viele politische Bewegungen, die schnell als Revolution bezeichnet werden, genauer betrachtet werden. Denn nur solche Revolutionen, die die Freiheit zum Ziel haben, sind auch wirklich als revolutionär zu bezeichnen. Einfach eine neue Staatsform einzuführen, ist noch lange keine Revolution. Im letzten Blick wollen wir nun noch einen Blick auf den Menschen werfen. Denn eine Frage scheint hier ganz dringend. Woher kommt das offensichtliche Verlangen des Menschen nach Revolution? Blick Nummer 7. Menschen sind politische Wesen und haben ein angeborenes Verlangen nach Neuanfängen, Freiheit und Revolution. Jeder Mensch hat Ideale. Wie weit wir Menschen gehen, um diese Ideale umzusetzen, ist größtenteils uns selbst überlassen. Der Glaube an Ideale und gesellschaftliche Veränderung scheint jedenfalls eine der zentralen Triebfedern menschlichen Handelns zu sein. Natürlich gibt es dafür eine Erklärung. Zunächst einmal sind Menschen von Natur aus politisch. Denn jeder Mensch ist in der Lage, bewusst zu sprechen und selbstbestimmt zu handeln. Diese Fähigkeiten ermöglichen es uns, nicht bloß selbstbezogen, sondern auch mit Bezug auf die Gesellschaft, also politisch, zu handeln. Die Fähigkeiten des selbstbestimmten Sprechens und Handelns sind notwendige Bedingungen dafür, dass Politik überhaupt erst stattfinden kann. Doch der Mensch hat noch eine weitere Eigenschaft, die erklärt, wieso es immer wieder zu Revolutionen kommt. Ein Bedürfnis nach neuen Anfängen. Revolutionen scheinen nämlich genau dieses menschliche Bedürfnis zu erfüllen und fühlen sich daher auch nach Freiheit an. Die weite Verbreitung der Freiheitsidee in den großen Revolutionen ist demnach kein Zufall, sondern Ausdruck dieses menschlichen Verlangens nach Neuanfängen. Die Erfahrung, Teil eines gesellschaftlichen Umbruchs zu sein, etwas zu verändern und dabei sein menschliches Potenzial entfalten zu können, ist daher eng verwoben mit dem Gefühl, frei zu sein. Die Revolution ist in diesem Sinne die Verwirklichung eines der größten menschlichen Potenziale auf gesellschaftlicher Ebene, frei zu sein für einen Neuanfang. Und noch ein weiteres Merkmal des Menschen macht uns sozusagen süchtig nach Neuanfängen. Wir werden uns im Laufe unseres Lebens zunehmend unserer Endlichkeit bewusst. Wenn wir geboren werden, sind wir Anfänger im Leben. Genau daraus, aus diesem Anfängerstatus, folgt auch unser Verlangen nach Neuanfängen. Anhand dieser angeborenen Sehnsucht nach Freiheit und Neuanfängen lässt sich wohl auch sicher sagen, dass Revolutionen immer wieder stattfinden werden. Sie sind in diesem Sinne sogar unvermeidbar. Und letztendlich nur ein weiterer Ausdruck unseres Menschseins. Das waren die Blinks zu Die Freiheit, frei zu sein von Hannah Arendt. Die Kernaussage dieses Buches ist, dass Freiheit ein weites Feld und gar nicht mal so leicht zu definieren ist. In jedem Fall aber bedeutet sie mehr als die Abwesenheit von Furcht und Not. Denn wahrhaftige, echte Freiheit erfährt man erst, wenn man aktiv an einer Gesellschaft teilnimmt und seine Lebensumstände selbst gestalten kann. Um diese Freiheit zu erlangen, kommt es in der Geschichte der Menschheit immer wieder zu Revolutionen. Denn Revolutionen sind der Ausdruck des menschlichen Strebens nach mehr Selbstbestimmung und letztendlich Freiheit. Gefällt dir, was du liest? Uns ist wichtig, dass du Spaß an den Blinks hast und viel daraus lernst. Haben wir das geschafft? Schreib uns gerne an remember@blinkist.com mit dem Betreff Die Freiheit, frei zu sein.